Machen wir weiter?
Unbedingt.
Mit meinem...
Ja, also ich würde sagen, du machst jetzt unbedingt weiter mit deinem wirklich großartigen Artikel zu unserem Jubiläum.
Jetzt ist mal gut.
Ja, Torben ist ja schon ganz unangenehm, weil ich hype das schon seit ungefähr 48 Stunden.
Also, ich habe, wie gesagt, viel Foam schon gelesen und da geht es immer wieder um Hyperkalämie. Was mir dabei aufgefallen ist, dass es deutschsprachig und auch international wenige Artikel beleuchten das Ganze. Es wird immer nur geguckt, was macht das Insulin, was macht das Calcium, was macht das CPS-Pulver, aber nirgendwo wird geguckt, wie machen wir das jetzt mal zusammen. Und das habe ich mir als Projekt rausgegriffen und sitze da schon seit einiger Zeit dran, mal zu gucken, wie sollte man denn eine Hyperkalämie jetzt eigentlich überhaupt behandeln?
Dann habe ich schon das nächste Projekt für dich.
Ja?
Das auf Englisch zu übersetzen.
Nein.
Nicht?
Nein. Ich habe mir dabei zusätzlich zu den ganzen Foam-Artikeln zwei Guidelines zur Hand genommen. Es gibt leider keine deutschsprachige Guideline. Es gibt aber eine Guideline vom NHS, von unseren Kollegen aus dem UK. Und es gibt in den ERC-Reanimationsrichtlinien einen Abschnitt über die Hyperkalämie, das man ja auch irgendwie als Guideline sehen kann. Aus diesem Ganzen habe ich einen Algorithmus gebastelt, den ihr euch gerne in den Shownotes oder in dem separaten Artikel angucken könnt. Und ich möchte mit euch jetzt einmal die meine Rationale hinter dem Ganzen erklären. Erstmal kommen wir zu den Grundlagen, zur Physiologie. Kalium wird im oberen Dünndarmabschnitt aufgenommen. 98% des Kaliums befindet sich intrazellulär, das wissen wir alles. Das ist der physiologische Gegenspieler von Natrium. Das Natrium ist hauptsächlich extrazellulär, das sehen wir auch in unseren Laborwerten. Genau, zusammen sind diese beiden Elektrolyte wichtig für die elektrische Erregung an den Zellen. Die Ausscheidung des Kaliums erfolgt fast ausschließlich renal. Ein bisschen was wird über den Darm verloren, muss man ehrlich sagen. Das ist keine strukturierte Ausscheidung, sondern einfach eher ein Verlust. Die hormonelle Steuerung verläuft über drei Achsen. Einmal übers Insulin, dann übers Adrenalin und übers Aldosteron. Das sind die drei Hormonachsen. Da sieht man schon, es gibt kein Hormon, was wirklich Kalium steuert, sondern es ist eher so eine Mischung, es spielt so mit. Jetzt kommen wir zum ersten Problem. Die Hyperkalämie ist nicht einheitlich definiert. Wenn man sich Laborwerte anguckt, dann wird das Kalium ab 5,1 rot. Oder es erscheinen lustige Pfeilchen daneben, die nach oben zeigen. Ja, mit 5,1 kann man sicherlich für die Abrechnung von der Hyperkalämie sprechen und das Geld dafür einstreichen für seinen Patienten. Wirklich kritisch ist ein Patient mit einem Kalium von 5,1 sicherlich nicht.
Da bleibe ich noch ganz entspannt.
Da sollte jeder ganz entspannt bleiben. Wobei man ehrlich sagen muss, dass das optimale Kalium auch nicht bei 5,0, sondern eher bei 4,5 liegt. Also, dass der Grenzwert wahrscheinlich ein bisschen zu hoch ist, aber 5,1 ist unkritisch. Aber wo genau es kritisch wird, wissen wir nicht genau. Eine ganz interessante Studie hat Lisa Einhorn dazu durchgeführt. Die schaute sich Kaliumwerte retrospektiv von ganz, ganz vielen Patienten an. Und die sah, dass zwischen 5,6 und 6 die Odds-Ratio für den Tod innerhalb von 24 Stunden die Odds-Ratio bei 10 lag. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu versterben von dem Hyperkalium-Patienten verglichen mit einem Normokalium-Patienten stieg um den Faktor 10. Ab Kaliumwerten von 6,0 Millimol stieg die Odds-Ratio sogar auf 31. Das heißt, die Hyperkalämie-Patienten hat das 31-fache Risiko, innerhalb der nächsten 24 Stunden zu versterben. Die ERC definiert folgende Stufen. 5,5 bis 5,9 ist eine milde Hyperkalämie. Darunter reden die gar nicht so richtig von der Hyperkalämie. Also das ist das Erste, was die ERC sieht. Eine moderate ist 6,0 bis 6,4 und alles über 6,5 ist schwer. das NHS ist da ein bisschen großzügiger. Die reden erst später von relevanten Hyperkalämien, aber ich denke, die ERC ist am ehesten das, was wir für Deutschland als bindend begreifen können. Die Symptome von einer Hyperkalämie sind extrem unspezifisch. Eine milde Hyperkalämie, also alles zwischen 5 und 6, das ist nicht die Definition der ERC, ist mir klar, aber
unsere.
Alles zwischen 5 und 6 hat eigentlich keine Symptome. Ja, ab einer schweren können allgemeine Symptome auftreten, Schwäche, Gefühlsstörungen, Lähmungen, ein Ilius. Das heißt aber, die können auftreten, die müssen nicht auftreten. Das erste Symptom kann auch der Tod sein. Die Patienten können vorher gar nichts merken. Ja. EKG-Veränderungen sind ein bisschen häufiger als Symptome, aber auch die, reden wir gleich noch drüber, sind nicht verlässlich. Erstmal, was kann auftreten? Ab 5,5, also ab einer milden Hyperkalämie, können Repolarisationsstörungen auftreten, das heißt die hohe T-Welle. Ja, im Studium.
High Pot, High T.
Genau, High Pot, High T. Das ist das Typische, was man auch, glaube ich, im Studium so lernt. Ab einer schweren Hyperkalämie, jetzt definiert, wie ihr seht, diese ganzen Definitionen sind komplett unendlich, aber ab 6,5 Millimol führt das Ganze zu einer Lähmung des Vorhofs. Die P-Welle wird länger, die PR-Strecke wird länger und die P-Welle wird flacher und kann sogar vollständig verschwinden. Ab 7 kommen wir, wo wir wirklich jetzt auch übereinstimmend von einer schweren reden können, kommt jetzt zu Überleitungsstörungen und Bradykardien. Da kann jede Art des Schenkelblocks auftreten, verbreiteter QRS-Komplex, der nicht schenkelblockartig ist, höhergradige AV-Blockierungen mit allen möglichen Ersatzrhythmen, Sinusbradykardien oder langsames Vorflimmern und bizarre Rhythmen, so Sinuswellen, das ist dann aber der Periarrest.
Da kann ich wollte gerade sagen, Sinuswellen mit Auswurf?
Sinuswellen mit Auswurf, ja. Das ist, glaube ich, eher sowas, was dann beschrieben wird, wenn man mit Kaliumlösung das Herz in der Kardiochirurgie
Kardioplegie macht.
Genau. Diese Veränderungen lassen sich super in Prüfungen abfragen. Man sollte die auch sicherlich kennen, zumindest die ersten beiden mit hohes T und die verschwindende P-Welle. Und das sollte man wissen und sollte einen skeptisch werden lassen. Aber leider ist die Sensitivität absolut ungenügend. Montagu fand in seiner Veröffentlichung nur eine Sensitivität von 39%. Darüber hinaus hatten 50% der Patienten, die anschließend aufgrund einer Hyperkalämie einen Arrest erlitten, überhaupt nur EKG-Veränderungen. Das heißt, die Hälfte der Patienten hatten gar keine EKG-Veränderungen und hatten am Ende trotzdem Arrest. Das heißt, wir können uns darauf leider nicht verlassen. Außerdem muss man sagen, dass EKG-Veränderungen leider meist nur bei akuten Hyperkalämien auftreten. Bei Dialysepatienten zum Beispiel, die eine chronische Hyperkalämie haben, können die komplett fehlen. Mhm. Johannes, was machst du als erstes, wenn du eine Hyperkalämie siehst?
Also als erstes glaube ich das mal nicht.
Genau. Die richtige Antwort, da kommt der Internist durch, erstmal das Labor wiederholen.
Ja. Ja, das, also es ist ja wie ich, in der Notaufnahme ist es ja das Häufigste.
Ja.
Pseudo- und gerade diese BGAs, das ist so kapillär abgepresste BGAs, die man aus dem Ohrläppchen, das solche Unarten gibt's ja auch noch manchmal. Dann kann man aus Kalium gar nichts geben.
In unserem Bereich werden dazu, und das soll jetzt gar nicht abwertend sein, aber das Blut wird halt oft vom Rettungsdienst schon abgenommen. Dann, die nehmen das meistens ab im Rahmen des Zuganglegens. Das heißt, wenn sie den Zugang leben, ist schon länger gestaut. Auch das kann eine sogenannte Pseudohyperkalämie auslösen. Aber viele, viele andere Faktoren können das auslösen. Zu starkes Aspirieren, also zu starkes Vakuum. Zu langes Stauen. Zu lange Lagerung vor dem Zentrifugieren. Auch da ist Rettungsdienst sicherlich ein Problem. Probenlagerung im Kühlschrank. Großes Gewebstrauma bei der Abnahme. Das Melken, was du gerade bei der kapillären BGA beschreibst. Und alle anderen physikalischen Einflüsse, die man sich vorstellen
kann. Also eigentlich alles, wo die Zellen kaputt gehen können, weil die intrazelluläre Konzentration so hoch ist.
Genau, also immer, wenn Erythrozyten kaputt gehen können, kann es zu einer Hyperkalämie kommen. Zu einer Pseudohyperkalämie kommen. Also einer Hyperkalämie im Labor. Das müssen wir überprüfen und das sollten wir möglichst überprüfen, ohne eine eventuelle Therapie zu verzögern, besonders wenn diese Hyperkalämie in einem kritischen Bereich ist. Da bietet sich natürlich eine erneute BGA an, im Zweifel einfach eine venöse BGA. Da ist das Problem des Melkens nicht da.
Oder mal schnell arteriell, da muss man noch nicht mehr stauen.
Oder arteriell, da muss man nicht mehr stauen. Die Gründe für die echte Hyperkalämie sind noch viel, viel diverser als die von einer Pseudohyperkalämie. Ich will euch jetzt nicht mit endlosen Diagnoselisten langweilen. Wenn ihr euch das angucken wollt, geht auf DocCheck. Die haben unter dem Hyperkalämie-Artikel eine super Diagnosenliste. Ich will die wichtigsten mal kurz herausheben. Akutes und chronisches Nierenversagen bzw. akute chronische Niereninsuffizienz ist sicherlich das häufigste. Ja. Der Einsatz von kaliumsparenden Diuretika, also Spironolacton, Triamteren und
in Kombination mit einer akuten Nieren- oder chronischen Niereninsuffizienz ist die Killer-Kombi.
Genau. Das sind so das, was wir wahrscheinlich in Deutschland am häufigsten sehen, wenn es um besorgniserregende Hyperkalämien geht. Andere Medikamente, die das auslösen können, sind noch ACE-Hämmer und AT1-Antagonisten.
Relativ selten, muss man sagen.
Zumindest, dass es dadurch kritisch wird.
Ja.
Ja. Aber nahezu jeder Patient über 60 hat eins davon, muss man ja auch fairerweise sagen.
Ja.
Gut. Koma-Diabetikum, aber dann behandelt man es wahrscheinlich eh mit, neben Niereninsuffizienz. Was ich noch ganz spannend fand, dass Beta-Blocker über den Eingriff in die Katecholaminachse auch Hyperkalämien auslösen können.
Das ist tatsächlich was man häufiger mal vergisst. Das war in einem DESA-Examen eine Frage.
Okay.
Also, ne, wollt ihr dafür lernen, lest Torbens Artikel.
Entschuldigung. Jetzt wollen wir nicht nur den Internisten die Schuld in die Schuhe schieben, auch bei chirurgischen Patienten kann es zu Hyperkalämien kommen. Rhabdomyolyse beim Polytrauma oder Compartment-Syndrom. Verbrennungen, je größer, umso schlimmer. Hämolytische Krisen. Transfusionsreaktion, denke ich da hauptsächlich, aber natürlich theoretisch auch Sichelzellanämie. Transfusion alter Erythrozytenkonzentrate, also überalterter, Tumorlyse-Syndrom und Tourniquet-Syndrom, das heißt, wenn Tourniquet geöffnet wird, was lange zu war, kommt natürlich auch ganz viel Zellschrott und aus den Zellen ist das Kalium ausgetreten und das schwimmt alles zum Herzen.
Und auch Anästhesisten.
Genau. Und auch wir Anästhesisten
können mal schuld sein.
Können wir schuld sein. Hier denke ich hauptsächlich an das Suki. Aber auch das kann immerhin den Serum-Kaliumspiegel von um 0,5 bis 0,7 erhöhen. Also wenn der Patient eh schon
an der Grenze ist.
Ja, oder jetzt 5,4 hat, dann kommen wir plötzlich in kritische Bereiche. Ja, ja. Also vor Suki möglichst einmal auf den Kaliumspiegel gucken. Ist präklinisch häufig nicht möglich, aber deswegen übernimmt ja auch viel, viel mittlerweile das Rocuronium und das Suki wird immer weniger.
Das sagst du jetzt so. Mein vorletzter NAF-Dienst bin ich am Rettungsdienstbereich gefahren, wo ich auch eine RSI vollziehen musste und es gab kein Rocuronium.
Okay, spannend.
Es gab Vicoronium, das wäre die Alternative gewesen und dann habe ich mich doch für Suki entschieden. Einfach aufgrund natürlich der Anschlagszeit und
Vicoronium ist gar nicht für eine RSI zugelassen.
Genau. Naja, es ist nicht dafür zugelassen, aber die Evidenzlage bezüglich ESI ist ja auch relativ dünn, muss man ja auch sagen, aber wir wollen noch nicht vom Thema abkommen. Ich wollte nur erzählen, es gibt auch noch Bereiche und es hat wunderbar funktioniert davon. Ich mag das ja.
Ja, es ist ja auch, haben wir schon öfters drüber gesprochen, rein von dem optischen her, man weiß, wann die Patienten relaxiert sind. Das ist extrem schön an diesem
Depolarisieren. Ja, aber wenn ich die Wahl habe, nehme ich natürlich Rocuronium, einfach weil es das modernere Medikament ist.
Haben wir euch genug mit Grundlagen gelangweilt, kommen wir zur Therapie von der Hyperkalämie. Ja. Wann liegt eine Überwachungspflicht vor? Ist ja erstmal das Erste, was man sich so als Assistenzarzt in der Notaufnahme oder auf Station
eine meiner Lieblingsthemen
fragt. Die Kollegen aus England, da fand ich es sehr mutig, die sehen erst ab einem Kalium von 6,5 ohne EKG-Veränderung beziehungsweise ab 6,0 mit EKG-Veränderung überhaupt eine Aufnahmepflicht. Wir reden hier noch nicht über Intensivstationen. Also die sagen vorher, muss man die Patienten gar nicht aufnehmen. Nun erinnern wir uns an die Studie von Lisa Einhorn von oben, die ich gesagt habe. Ab 6,0 haben wir schon eine Odds-Ratio von 31. Also eine 31-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit für den Tod innerhalb der nächsten 24 Stunden. Das ist, glaube ich, in Deutschland kein akzeptiertes Risiko für eine ambulante Therapie.
Definitiv nicht.
Aus unserer Sicht ergibt sich in Deutschland daher ab Werten von 5,5 eine Aufnahmepflicht, spätestens ab 6,0 eine Überwachungspflicht. Was ihr zwischen 5,5 und 6,0 macht,
verhandelt ihr mit dem Intensivmediziner eures Vertrauens.
Genau. Wenn man da eine IMC wie wir zur Hand hat oder Telemetriebetten, dann ist das sicherlich eine gute Lösung.
Also, was man muss einschränken, glaube ich, dazu sagen, ist immer die Frage, man muss ein bisschen den Verlauf angucken. Jemand, der ein dialysepflichtiger Patient, der jetzt bei euch in die Notaufnahme kommt, der immer Kaliumwerte, sage ich mal, Prädialyse von 5,8 hat, der ist nicht zwingend monitorpflichtig. Das muss man so ein bisschen einschränkend dazu sagen, weil das ist immer so diese Diskussion, die man gerade auf internistischer Intensivstation, habe ich die bis zum Erbrechen geführt mit Kollegen, weil da ist die Ressource Überwachungsbett dann einfach zu wertvoll, um da zu sagen, da ist das Risiko, dass da was passiert. Ich will nicht sagen, dass es das Risiko nicht gibt, aber dass das zu Hause passiert, deutlich höher als im Krankenhaus. Jetzt kann man natürlich mit Garantenstellung anfangen und so weiter und so fort, aber im Endeffekt muss man es immer ein bisschen abwägen.
Genau, also ich würde sagen, ab 5,5 müsst ihr die Patienten auf jeden Fall aufnehmen in Deutschland. Das
ist, ja, auf jeden Fall.
Immer ein EKG schreiben, wenn EKG-Veränderungen da sind, gehört der Patient auf an ein Monitorbett.
Das ist auch unstrittig.
Und spätestens ab 6,0 gehört er an ein Monitorbett. Alles andere müsst ihr leider so ein bisschen mit eurer Klinik klären. Da widersprechen sich die Leitlinien und auch die Studien sind nicht eindeutig. Welche Fragen ihr euch stellen müsst, ob ihr einen Patienten vielleicht großzügig auf Normalstation oder sogar ambulant lassen könnt, sind: Ist der Patient dialysepflichtig? Hat Johannes gerade schon gesagt. Bei dialysepflichtigen Patienten, die chronisch hyperkaliem sind, sind sicherlich höhere Werte zu tolerieren. Welche Genese hat die Hyperkaliämie? Über welchen Zeitraum hat sich das Ganze entwickelt? Wie ist die verbleibende Nierenfunktion? Hat er gute Nieren? Können die Nieren das vielleicht selbst wieder rausschaffen? Liegen passende Symptome oder EKG-Veränderungen vor? Das habe ich schon gesagt. Wenn EKG-Veränderungen vorliegen, immer Überwachungsstationen. Wie zuverlässig ist die Weiterversorgung zu Hause? Beziehungsweise wie zuverlässig ist die Weiterversorgung auf eurer Station? Das müsst ihr auch so ein bisschen kritisch überdenken. Wie gut ist eure Normalstation? Und wie sieht die häusliche Situation des Patienten aus? Ist der alleine zu Hause? Das sind nur mal so als Idee für die wichtigsten Fragen, die man sich dazu stellen sollte. Gut. Jetzt haben wir die Überwachungspflicht geklärt. Jetzt kommen wir zu den Medikamenten. Das, worüber wir ja eigentlich reden wollten. Erstmal die Membranstabilisierung. Johannes hat das schon in vorigen Podcasts ganz häufig gesagt, die Patienten brauchen Calcium. Ja, weil Calcium wirkt membranstabilisierend. Es hat gar keinen Effekt auf die Kaliumkonzentration. Die Kaliumkonzentration wird durch das Calcium nicht beeinflusst. Wie viel Calcium geben wir jetzt? Und jetzt wird schwierig. Es gibt nämlich zwei Formen von Calcium in Deutschland. Es gibt Calciumgluconat und es gibt Calciumchlorid. Beide werden in 10%igen Lösungen angeboten. Beide gibt es als 10 Milliliter Fläschchen. Beide enthalten also 1 Gramm der jeweiligen Substanz. Leider ist aber Gluconat viel schwerer als Chlorid. Das heißt, 1 Gramm Calciumchlorid enthält 3-mal so viel Calcium wie 1 Gramm Calciumgluconat. Wie viel muss ich davon jetzt also geben? Die ERNC empfiehlt 10 Milliliter Calciumchlorid, also 30 Milliliter Calciumgluconat. Der Wirkeintritt ist netterweise schon nach 1-3 Minuten. Die Wirkdauer beträgt 30-60 Minuten. Ab wann eine Calciumgabe erfolgen sollte, ist derzeit leider strittig. NHS und ERC sind sich mit dünner Evidenzlage einig, dass eine Calciumgabe ab einer Hyperkaliämie mit einhergehenden EKG-Veränderungen gegeben werden sollte. Einige Autoren sagen jetzt, eine hohe T-Welle ist schon eine EKG-Veränderung. Andere Autoren sagen, das ist keine EKG-Veränderung. Wenn ihr EKG-Veränderungen habt, gebt ihr das Calcium. Macht nach 5 Minuten wieder ein EKG. Wenn die EKG-Veränderungen dann immer noch da sind, gebt ihr wieder Calcium, bis die EKG-Veränderungen verschwunden sind.
Mhm.
Ja, glaube ich, eigentlich ganz einfach. Das Schöne ist, dass Calcium auch nicht zu viele Nebenwirkungen hat. Über einige Nebenwirkungen müssen wir leider doch reden. Erstmal ist es extrem venenreizend, so ein bisschen wie Glucose. Das heißt, wir brauchen einen großen Zugang, über den wir das applizieren. Außerdem lohnt es sich, einen kurzen Blick auf die Dauermedikationsliste zu werfen. Wenn hier irgendwas mit Digitales, Digitoxin, Digoxin steht, ist Vorsicht geboten. Digitales greift nämlich in die Natrium-Calcium-Homöostase ein. Und wenn wir jetzt Calcium draufgeben, kann das einen toxischen Effekt hervorrufen. Das heißt aber nicht, dass wir, wenn der Digitales hat und EKG-Veränderungen aufgrund einer Hyperkalämie, dass wir kein Calcium geben sollen, sondern wir sollen es möglichst langsam geben. Mhm. Das in dem Fall machen wir das als Kurzinfusion über 20 bis 30 Minuten.
Okay.
Ja? Gut. Die Membrane stabilisiert. Wie kriegen wir jetzt das Kalium weg? Dafür machen wir den Kalium-Shift. Den können wir zum einen durch inhalative Beta-2-Sympathomimetika machen. Zu Deutsch Salbutamol. Jetzt denkt natürlich wieder jeder, ist das nicht für die Bronchien? Ja, ist es auch. Aber man kann es auch bei Hyperkalämien einsetzen. Es hilft uns gleich auf zwei Wegen. Zum einen fördert es die endogene Ausschüttung von Insulin und Insulin bringt Kalium in die Zellen. Wie das genau passiert, besprechen wir gleich noch. Zum zweiten stimuliert Salbutamol bzw. alle Beta-Sympathomimetika die Ausschüttung von Renin und Renin fördert die Kaliumausscheidung über die Niere. Das heißt, zum einen shiften wir durch das Salbutamol Kalium in die Zellen, zum anderen fördern wir auch die Kaliumausscheidung. Und jetzt kommt das, was wir auch schon mal in einem vorigen Podcast so am Rande gesagt haben. Wie hoch ist die Dosis, Johannes?
Oh, die ist sehr hoch. 20 Gramm?
Milligramm.
Nicht Gramm. Weil... aber irgendwas mit 20.
Genau. 10 bis 20 Milligramm. Nur um das einmal ins Verhältnis zu rücken. Beim obstruktiven Notfall geben wir 2,5 Milligramm. Das heißt, wir geben die 4- bis 8-fache Dosis. Ja. Und ganz ehrlich, bei einem symptomatischen Hyperkalämie im Patienten, also mit EKG-Veränderungen, tendiere ich eher zu 20 Milligramm. Diese Patienten müssen gemonitort werden, allein wegen der Tachykardie, die diese hohe Mengen Salbutamol durchaus auslösen können.
Absolut.
Ja. Der Wirkeintritt ist jetzt ungefähr nach 15 bis 30 Minuten. Die Wirkdauer beträgt 2 bis 4 Stunden. Ja. Und der erwartende Effekt ist ungefähr 1 Millimol pro Liter von der Kaliumkonzentration.
Schon ordentlich, so dass man das nicht vernachlässigen sollte. Also jetzt einmal sagen sollte, ja, das ist mir jetzt hier zu aufwendig oder das mache ich jetzt nicht. Also genau. Salbutamol, das lohnt sich schon.
Das lohnt sich. In der adäquaten Dosis.
Ja.
Jetzt die Preisfrage, Johannes.
Oh Gott, oh Gott.
Was ist mit den Patienten, die LABAs, also Long-Acting Beta-2-Mimetika, in der Dauermedikation haben? Ich habe auch keine Ahnung.
Da hilft das trotzdem.
Ich habe mich das beim Schreiben des Artikels gefragt, ob der Effekt genauso ist oder ob der kleiner ist oder ob der vielleicht sogar größer ist. Ich habe
aber eigentlich, wenn die Rezeptoren nicht gesättigt sind, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber wenn sie nicht gesättigt sind, dann müsste es ja einen Effekt geben.
Ja, aber Literatur dazu gibt es nicht. Kann ich mal so sagen.
Tja, da kann ich jetzt nur wieder zu sagen... Ein weites Forschungsfeld. Wer sich berufen fühlt, möge uns eine E-Mail schreiben.
Gut. Nein, ich möchte diese Studie nicht leiten, aber...
Du sollst ja nicht leiten.
kommen wir zu dem, was eigentlich alle hören wollen. Insulin-Glucose. Das ist, glaube ich, einer der ältesten Tricks.
Das Kochrezept.
Die man so kennt, das auch schon im Studium bei mir abgefragt wurde. Ich glaube, sogar in meiner inneren Prüfung wurde ich das gefragt, wie ich den Patienten über die Zeit retten kann, sozusagen.
Hast du dann das erzählt, oder?
Ja, ich wusste nur, dass man Insulin und Glucose zusammengibt. Ich wusste nicht, wie man das dosiert. Das hat damals den Prüfer aber auch nicht interessiert. Was macht das Ganze? Insulin nimmt Kalium zusammen mit der Glucose in die Zelle. Das ist der Effekt des Ganzen. Das Problem ist, dass natürlich das Insulin deswegen auch unsere ganze Glucose aus dem Blut rausnimmt. Das heißt, wir müssen Glucose mit dazugeben, weil wir sonst bald keine Glucose mehr im Blut haben. Soweit haben das alle auch schon mal gehört. Wie dosieren wir das Ganze? NHS und ERC sagen beide übereinstimmend 10 Einheiten Insulin, also Humaninsulin, kein Verzögerungsinsulin.
Kein Lantus-Infusion.
Genau. Mit 50 Milliliter G50, also 25 Gramm Glukose. Wenn man diese Leitlinien anguckt, steht das da so drinne. Da gibt es keinerlei Studien dazu, die diese Dosierung, für diese Dosierung irgendeinen Vorteil belegen.
Okay.
Nichts. Wurde halt immer so gemacht und hat ja auch, zumindest was die Kaliumsenkung angeht, auch immer gewirkt. Hat aber auch seine Schattenseiten. Wo es nämlich Studien zu gibt, sind zu den Hypoglykämieraten durch dieses Behandlungskonzept. Und die liegt je nach Studie so ungefähr bei 15-20%. Das finde ich schon relevant. Jeder Fünfte unter diesem Therapiekonzept unterzuckert, was ja auch immerhin ein lebensbedrohlicher Notfall ist, zumindest wenn wir die Aspiration im Rahmen von einer Hypoglykämie mit reinnehmen.
Mhm.
Ja. LaRue et al., also wies nach, dass niereninsuffiziente Patienten, dass es da völlig egal ist, ob wir 10 oder 5 Einheiten geben, es senkt den Serum-Kalium immer um 1 Millimol pro Liter. Das heißt, es ist scheinbar völlig egal, ob wir 10 oder 5 geben. Mhm. Die Häufigkeit der Hypoglykämien wird allerdings durch 5 Einheiten deutlich reduziert, im Gegensatz zu 10 Einheiten. Aufgrund dieser einzelnen Studie, muss man sagen, plädieren wir dafür, eher 5 Einheiten Insulin zu benutzen. Ja. Der Wirkeintritt ist nach 15-30 Minuten. Wenn diese 5 Einheiten nicht reichen, können wir immer noch 5 hinterhergeben, um einen größeren Effekt.
Um zu gucken, ob dann
ein größerer Effekt da ist. Aber wir reduzieren dadurch die Hypoglykämierate relevant. Und wahrscheinlich ist der Effekt genauso groß wie bei 10 Einheiten. Nämlich 1 Millimol pro Liter.
Mhm.
Genau. Aus pathophysiologischen Überlegungen heraus müssten bei Typ-2-Diabetikern aufgrund der Insulinresistenz höhere Dosen notwendig sein. Auch hierzu gibt es leider, soweit ich das gefunden habe, gar keine Literatur. Zumindest nicht zur Behandlung von Hyperkalämien. Ja? Was ist jetzt mit der Glucose? Zunächst einmal haben wir hier das alte Naloxon-Problem. Nur weil zwei Medikamente entgegengesetzt wirken, also Glucose und Insulin oder Morphin und Naloxon, haben sie noch lange nicht die gleiche Halbwertszeit. Insulin wirkt bei intakter Nierenfunktion circa 2 Stunden lang, Glucose nur circa 1 Stunde lang. Was passiert also? Wir verabreichen das Medikament, wir senken das Kalium und
dann unterzuckert der Patient trotzdem.
Und haben den Patienten im schlimmsten Fall schon auf Station verschifft und plötzlich klingelt unser Telefon. Und Schwester XY sagt uns, Herr Meier ist unterzuckert. Ja. Und das Szenario setzt noch eine aufmerksame Schwester voraus, die das Ganze merkt. Gut, gehen wir davon aus, dass wir auf Intensivstationen immer aufmerksame Schwestern und Pfleger haben. Aber trotzdem ist es natürlich schwierig. Wie können wir dem Ganzen entgegenwirken? Zum einen geben wir die Glucose als Infusion über 30-45 Minuten und das Insulin getrennt davon als Bolus. Dadurch überbrücken wir sozusagen die längere Halbwertszeit des Insulins über eine kontinuierliche Glukosegabe.
Ja.
Zum Zweiten messen wir regelmäßig BZ, um gegenzusteuern. Und jetzt bitte bei der Glukosegabe. Fangt nicht an, dem Patienten G5 oder G10-Lösungen angeben kann man damit auch schon gar nicht. Die Glukosekonzentration da drinne ist extrem gering. Ja, das bisschen Glukose, was da drinne ist, wird verstoffwechselt beziehungsweise mit dem Insulin, also durch das Insulin mit dem Kalium in die Zelle genommen. Und was bleibt, ist eine große Menge an freiem Wasser. Das bringt den Elektrolythaushalt komplett durcheinander, weil es das Natrium verdünnt. Es führt im schlimmsten Fall zu einem Hirnödem und hat noch viele, viele andere Nebenwirkungen. Bitte diese Lösung, G5 ist vielleicht noch im Amiodaron aufzulösen.
Das ist auch in meiner Wahrnehmung die einzige Indikation, nichtsdestotrotz, was man bei Hypernatremien immer wieder auf Therapieplänen findet. Schreiend im Strahl brechen, wollte ich sagen. Oder schreiend im Kreis laufen.
Ja. Schöne Vermischung. Ja. Also nochmal zusammen. Es gibt im Endeffekt zwei Lösungen für dieses Problem. Entweder ihr habt G20-Lösungen, dann kann man sicherlich mit der G20-Lösung, das ist sicherlich ein Kompromiss, mit dem man arbeiten kann. Ich finde die Lösung ganz schön, einen Ringer zu nehmen und dort die gewünschte Menge Glukose zuzuspritzen.
Genau.
Das mit G40, also mit sehr hochprozentiger Glukose. Das Schöne ist, man nimmt den venenreizenden Effekt der G40 weg durch die Verdünnung und hat gleichzeitig eine volle Elektrolytlösung, in der alle Elektrolyte enthalten sind, in der optimalerweise auch noch Laktat oder Acetat drin ist. Genau.
Mache ich auch bei Hypoglykämien und so grundsätzlich so zusätzlich zur Akuttherapie, dass wenn ich den obigen den BZ oben halten will, dass ich nie irgendwelche komischen Glukoselösungen nehme, die so fertig sind, sondern dass ich mir immer eine Ringer mit der, was weiß ich, nochmal 12 Gramm Glukose drin anhänge. Das ist einfach, wirst du zwar oft noch komisch angeguckt, wenn du sagst, machen wir so, aber...
Ich glaube, mittlerweile bei uns im Haus kennen die Schwestern das von uns, oder?
Ja, Alter. Von uns vielleicht.
Wie viel Glukose geben wir denn jetzt? Das NHS empfiehlt ja pauschal 25 Gramm Glukose. Die ERC sagt ungefähr das Gleiche. Das finde ich relativ undifferenziert. Die Kollegen von Foamcast, einem englischsprachigen Podcast, bieten hier eine etwas differenzierte Vorgehensweise, die ich ganz spannend finde. Sie empfehlen bei BZ-Werten von unter 100 Milligramm pro Deziliter 50 Gramm Glukose, bei BZ-Werten zwischen 100 und 200 Milligramm pro Deziliter die empfohlenen 25, die auch NHS und ERC empfehlen, und bei allen Werten über 200 gar keine Glukose.
Okay, das ist spannend.
Das ist spannend und das finde ich, das klingt erstmal sehr durchdacht. Es gibt leider auch da keine Studien zu, die dieses Vorgehen belegen, aber ich finde, das klingt nach einem Konzept, anstatt zu sagen, alle kriegen 25 Gramm, vollkommen egal. Und
dann gucken wir mal, wo wir rauskommen.
Wo der BZ ist, zumal der BZ so ein einfach zu messender Parameter ist.
Ja.
Gut, so viel zur Glukosegabe. Wer von euch dieses Schema nochmal angucken möchte, ist auch bei uns auf der Homepage drauf. Zu den BZ-Messungen, es gibt kein evidenzbasiertes Schema. Aus den Überlegungen von der Wirkkinetik raus würden wir sagen, lasst alle 30 Minuten messen für 3 Stunden. Spätestens nach 3 Stunden ist die Insulinwirkung sicher weg. Dann müsst ihr auch nicht mehr weiter nachmessen lassen. Dann habt ihr das gleiche Hypoglykämie-Risiko, was jeder andere Patient auch hat.
Ja.
Mit Hilfe von Beta-2-Mimetikern und Insulin könnt ihr sehr elegant das Kalium in die Zellen schiften und habt mit den beiden zusammen auch einen maximalen Effekt. Jetzt gibt es eine Sache zu bedenken. Wenn die Dialyse schon aufgebaut ist oder ihr den Patienten eh als Notfalldialysepatient habt angekündigt bekommen und im Endeffekt wartet die Dialyseeinheit nur auf diesen Patienten, dann ist es vielleicht nicht die klügste Maßnahme, weil wenn das Kalium erstmal in den Zellen drinne ist, lässt es sich extrem schlecht dialysieren.
Das ist richtig. Dann hat man nur eine Wahl. Es wirkt ja so 4-5 Stunden.
Ja.
Und da muss man bis dahin den Patienten zum Pinkeln bringen. Und dann braucht man auch nicht mehr dialysieren.
Dann brauchst du nicht mehr dialysieren. Aber bei einem Terminalniereninsuffizienten ist das natürlich
klar. Aber
schwierig.
Das gut, ist meine Strategie. Mein Anspruch. So.
Jetzt haben wir das Kalium in die Zellen geschiftet, jetzt muss es aber ja irgendwann auch raus aus dem Körper. Für die Regulation des Kaliumhaushaltes ist, wie schon besprochen, die Niere verantwortlich. Also ist das auch die erste Option, um das Kalium aus meiner Sicht und auch aus Johannes Sicht da wieder rauszukriegen. Diese Option wird vom NHS und vom ERC komplett ignoriert. Jetzt kann man beim ERC noch sagen, das sind Reanimationsrichtlinien. Da spielt Kalioresen vielleicht nicht so eine Rolle, aber beim NHS sind es wirklich Hyperkaliämie-Richtlinien. Finde ich merkwürdig. Wenn der Patient terminal niereninsuffizient ist, habt ihr keine Chance zur Kalioresis. Dann müsst ihr in eine Dialyse bringen. Ja, also eure Nephrologen anrufen, beziehungsweise, wenn ihr keine habt, den Schwestern sagen, dass sie die Dialyse aufbauen müssen.
Ja.
Wenn der Patient aber noch Diurese hat, dann müsst ihr erstmal seinen Volumenstatus ermitteln. Das macht ihr am leichtesten mittels körperlicher Untersuchung, hat er Ödeme, oder noch viel eleganter mittels POCUS. Ich will jetzt nicht auf die ganzen POCUS-Kriterien eingehen, wie man Volumenstatus bestimmen kann, aber das kann man sehr schön damit. Wenn der Patient ein Volumendefizit hat, braucht er Volumen. Generationen von Medizinern würden jetzt zu Nazel 0,9% greifen. Wie wir jetzt eben gerade schon besprochen haben, lasst ihr da bitte die Finger von. Johannes Studie vom Anfang hat das wieder gezeigt. In diesem Fall ist es so, Nazel führt zu einer hyperchloremischen Azidose. Eine Azidose führt immer zu einer Verschlimmerung einer Hyperkaliämie und nicht zu einer Verbesserung. Das heißt,
deshalb hilft ja auch Natriumbicarbonat.
Genau. Kommen wir gleich zu Natriumbicarbonat. Also, Nazel bei einer Hyperkaliämie führt nachweislich zu einer Erhöhung der Mortalität. Wer in dieses Thema tiefer einsteigen will, sei auf einen hervorragenden Artikel von Das Foam, alles verlinkt, verwiesen. Ich möchte jetzt hier nicht weiter darauf eingehen. Im Falle einer Hypervolemie, also einer Volumenüberladung, kommt unser Lieblingsdiuretikum zum Einsatz, nämlich Furosemid. Dieses ist ja bekanntermaßen kein kaliumsparendes Diuretikum und führt über die Blockade von dem Natrium-Kalium-2-Cl-Cotransporter zu einem Kaliumverlust. Ergänzend sei erwähnt, dass Furosemid optimalerweise per Perfusor gegeben wird, also als Dauerinfusion, oder bolusweise alle 12 Stunden verabreicht wird. Eine einmal tägliche Gabe macht keinen Sinn. Ja, das führt eher zu einer Flüssigkeitsretention reflektorisch.
Wobei man aber natürlich auch, genau, da hast du recht, wobei man auch sagen muss, es macht aber auch keinen Sinn, einen Perfusor über 12 Stunden laufen zu lassen und festzustellen, darunter pinkelt der Patient nicht, weil dann kann man sich's gleich klemmen. Also, wenn unter einer Furoperfusor nach 4 Stunden keine Diurese, dann ist das ausgeschöpft.
Dann können wir wieder zur Dialyse
übergehen.
Wenn wir wirklich eine lebensbedrohliche Hyperkaliämie haben, können wir den Effekt vom Furosemid noch verstärken durch weitere Diuretika. Da bieten sich 2 Wirkstoffe an, einmal Carboanhydrasehemmer und Thiazide. Carboanhydrasehemmer haben in Deutschland, muss man sagen, wirklich keinen Stellenwert mehr, außer zur Glaukombehandlung. Deswegen würden wir eher zu Thiaziden tendieren. Hier haben wir so ein bisschen das Problem, dass es in Deutschland keine IV-Thiazide gibt. In den USA gibt es zugelassene Präparate, aber am ehesten zusätzlich oral noch ein Thiazid dazugeben. Das sind erstmal die Therapieoptionen, für die es ganz gute Evidenz gibt. Therapieoption mit eingeschränkter Evidenz ist das von Johannes schon erwähnte Bicarbonat. Aus theoretischen Überlegungen wirkt das super. Es verringert die Azidose, dadurch kommt es zu einer transzellulären Verschiebung in die Skelettmuskulatur. Durch den Ausgleich der Azidose kommt es zu einer vermehrten Kaliumausscheidung über die Niere und das Bicarbonat verdünnt das Kalium auch noch. Soweit die theoretischen Überlegungen. Leider konnte in Studien gezeigt werden, dass das nicht immer so toll ist, wie wir das überlegen. Bicarbonat scheint nur dann effektiv zu sein, wenn eine Azidose vorliegt. Und das von uns in den Kliniken häufig verwendete hypertone Bicarbonat scheint auch ineffektiv zu sein. Abschließend muss man leider sagen, dass die Evidenzlage zu Bicarbonat sehr dünn ist. Der optimale Patient für Bicarbonat ist trocken und sauer, also Ahoi-Brause. Und wenn wir den behandeln, dann nehmen wir isotones Bicarbonat und kein hypertones Bicarbonat. Leider brauchen wir bei isotonem Bicarbonat sehr große Volumina. Das heißt, der Patient darf keine eingeschränkte Herzfunktion haben, sonst überladen wir den mit Flüssigkeit. Wie genau er die Dosis an Isotonem Bicarbonat berechnet, steht in dem Artikel drinne. Am leichtesten macht er das über MD-Kalk, aber das könnt ihr nachlesen. Kommen wir endlich zum letzten Punkt, der Hyperkalämiebehandlung. Polystyrolsulfonat, zu Deutsch Resonium, CPS-Pulver oder wie auch immer es bei euch heißt, K-Exalate.
Das habe ich noch nie gehört.
Das ist der amerikanische Produktname. Vollkommen egal. Das sind Austauschharze, die Kaliumaufnahme im Darm verhindern. Das heißt, sie senken nicht den aktuellen Kaliumspiegel, sie verhindern nur, dass neues Kalium im Darm aufgenommen wird. Das Problem ist, der Wirkeintritt von diesen Medikamenten ist frühestens nach 9 Stunden zu erwarten. Das heißt, bei so einem langen Wirkfenster ist es allerhöchstens im Rahmen von einer milden Hyperkalämie sinnvoll. Im Rahmen von allen durchgeführten Studien ist es auch nur bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion sinnvoll, weil es keine Studien zu Patienten mit normaler Nierenfunktion und CPS-Pulver gibt. Ja. Und dazu hat es Nebenwirkungen. Es führt zu Verstopfungen, weswegen wir es eigentlich immer mit Movicol kombinieren müssen. Es kann bis hin zu Darmnekrosen und zur Darmperforation führen. Also, das mag eine Rolle spielen bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz, also Dialysepatienten, beziehungsweise Patienten kurz vor der Dialyse, die man damit, wo man den Kaliumwert mit einstellen möchte. Für die Akuttherapie hat dieses Medikament keinen Stellenwert. Wenn der Nephrologe das ansetzt, beim Patienten ist das was ganz anderes. Gut. Viel über die Hyperkalämie geredet. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, das Ganze habe ich nochmal aufgeschrieben in einem Artikel auf unserer Homepage, der natürlich auch in den Shownotes verlinkt ist. Dazu habe ich versucht, einen möglichst übersichtlichen Algorithmus zu dem Ganzen zu basteln. Er ist relativ bunt geworden. Aber
ich denke, man kann damit arbeiten.
Genau.
In Kombination mit dem Artikel.
Gebt uns wie bei allem Feedback, eure Meinung dazu. In dem Fall bin ich sehr gespannt.
Von mir hat Torben ja schon genug Feedback bekommen.
Ja. Nochmal vielen Dank an alle, die den Artikel Korrektur gelesen haben. Eine Sache, die nicht zu meinen Stärken gehört, ist meine Rechtschreibung und meine Zeichensetzung. Johannes hat da viel Zeit drin verbracht, aber auch noch ein paar andere Leute. Ihr wisst selbst, wer ihr seid. Vielen Dank für eure Mühe.
So viel war es aber diesmal gar nicht, Tom. Du verbesserst dich.
Nein, das glaube ich nicht. Das war Glück.
So, auf jeden Fall, Tom, vielen Dank auch, ja, für den tollen Artikel. Soll ich mich nochmal kurz zusammenfassend daran wagen? Ich versuche 5 Kernbotschaften so ungefähr da rauszuziehen. Damit spare mir erstmal die ganze Pathophysiologie.
Ja.
So, damit bin ich schon mal ganz viel weiter. Mhm. Also als erstes Aufnahme, Indikation auf eine Überwachungsstation, Aufnahme des Patienten ins Krankenhaus ab 5,5 Millimol auf jeden Fall pro Liter, haben wir gesagt, von einem Kalium.
Ja.
Ab 6 sicherlich monitorpflichtig, dazwischen irgendwie so ein Graubereich, da muss man ein bisschen gucken, ist der sowieso chronisch Niereninsuffizienz, ist ein Dialysepatient, wie sind die Kaliumwerte im Verlauf gewesen, hat der EKG-Veränderungen oder nicht? EKG-Veränderungen sind unspezifisch.
Genau.
Hat nicht jeder Patient, das ist wichtig, also nicht dieses hohe T, darauf so fokussiert sein. Dann, wenn der Patient erstmals an der ZNA, was man machen kann, hat er EKG-Veränderungen, auf jeden Fall Calcium geben zur Membranstabilisierung. Kein Einfluss auf den Kaliumspiegel, aber Stabilisierung der Membranfunktion, Calciumgluconat oder Calciumchlorid, aber von Beachten von Calciumgluconat braucht man die dreifache Dosis.
Genau.
Dann Salbutamol.
Stopp, beim Calcium so oft wiederholen, bis die EKG-Veränderungen weg sind. Keine Einmalgabe.
Richtig, genau. Ein wichtiger Punkt, den man immer wieder gerne vergisst, ich zum Beispiel. Salbutamol, vernebeln, 20 Milligramm, nicht 20 Gramm, aber das ist trotzdem die 8-fache Dosis eines üblichen Sprühstoßes. Ja. Das macht ein Shift von ungefähr 1 Millimol pro Liter.
Genau.
Für circa 2 Stunden, war das richtig?
2 bis 3 Stunden.
Ja. 2 bis 3 Stunden, also wirkt relativ schnell. Dann die berühmte Insulin-Glucose-Infusion, Kave, Hypoglykämien. Deshalb braucht man eigentlich relativ viel Glucose. Wenn der BZ unter 100 ist, haben wir gesagt 24 Gramm
Glucose. Nee, 50, also 48.
48 Gramm Glucose, genau, wir Torben hat das umgerechnet auf unsere 40-prozentige Glukose, macht 12 Ampullen in der Ringer,
ja.
Plus 5 Einheiten Insulin. Also, weil man bewiesen hat, es gibt den gleichen Effekt.
Genau. 5 und 10 Einheiten.
Machen. Genau. Und was hast du gesagt? Unter 200?
Zwischen 100 und 200 dann die 24.
Genau, und über 200 gar keine Glukose dazu. Für 3 Stunden halbstündliche BZ-Kontrollen. Das erfordert, glaube ich, mindestens ein IMC, dass man das realisiert bekommt, muss man ehrlicherweise sagen.
Oder in der Notaufnahme den
Patienten belassen. Oder in den Patienten in der Notaufnahme belassen. Dann sollte man bei diesen ganzen Therapien, die man machen kann, immer bedenken, dass man das für 4 bis 5 Stunden das Kalium in die Zelle shiftet. Sprich, wenn man den Patienten dialysieren will, ist das nicht so richtig gut. Es sei denn, man bringt den Patienten zum Pingeln, mit Furosemid zum Beispiel. Dann kriegt man das Kalium ja dann nach 4 bis 5 Stunden wieder raus. Dann könnte man es noch an der Dialyse vorbeischiften, schaffen. Ansonsten Dialyseindikation, wenig Evidenz, hat Natriumbicarbonat.
Mhm. Wenn überhaupt isotones
Bicarbonat. Wenn überhaupt, genau, isotones. Und der Patient muss sauer sein.
Genau, also optimalerweise sauer und trocken.
Und CPS-Pulver, kann man zusammenfassend sagen, ist keine Notfallindikation.
Genau, und an die Kaliurese denken mit Furosemid, wenn der Patient eine erhaltene Funktion hat.
Genau, und Medikamente absetzen, die kaliumsparend sind. Das ist ein häufiger Anfängerfehler, den ich immer wieder gesehen habe.
Ja, stimmt, habe ich jetzt gar nicht besprochen, steht im Artikel auch drin.
Genau.
Natürlich auslösende Faktoren.
Spironolakton, auf jeden Fall, ACE-Hämmer pausieren, Sartane pausieren. Ja. Steht alles im Artikel von Torben. Habe ich das zusammengefasst? Kurzfassung dafür, dass ich kein Skript hatte?
Ich glaube, du hast das Wichtigste zusammengefasst. Es ist ein komplexes Thema. Ich hoffe, ihr konntet auch in Podcast-Form was mitnehmen. Gebt Feedback. Wir freuen uns auch über Kritik.
Und genau.